Sehr cool, es freut mich mal wieder hier zu sein. Ich bin der Christopher, bin aus Wien, arbeite bei der ÖSM, Christian Uni, und mehr muss man über mich nicht wissen. Genau, den Rest kann man nämlich danach machen und nicht zur Einleitung der Predigt. Genau, ich darf heute über eine richtig coole Textstelle predigen aus der Apostelgeschichte 9. Wir haben schon gehört, es hat viel mit Licht zu tun und ein ziemlich krasses Erlebnis. Und wo sind wir gerade in der Apostelgeschichte? Wir hatten gerade, also am Anfang der Apostelgeschichte ist die Entstehung der Gemeinde, Jesus in den Himmel aufgefahren, es gab Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen und jetzt sind wir in dieser Phase, wo die erste Gemeinde am Wachsen ist, wo Gemeinden entstehen, wo das Wort Gottes weiterverbreitet wird, wo Leute Jesus kennenlernen und wie es so ist, Gemeinde wächst, Widerstand gibt es auch. Und heute haben wir eine Person, die schon, in den letzten Wochen bei euch vorgekommen ist, die vor allem dafür bekannt war, Christen zu verfolgen. Und viele werden es schon erahnen, es geht um die Geschichte von Paulus. Wie er Jesus kennengelernt hat. Genau, und wir werden schauen, verändert werden, verändert leben, das ist das, um was es heute gehen wird. Wir haben einiges an Text vor uns, deswegen werde ich das in zwei Abschnitten lesen. Aber schlagt einmal eure Bibeln auf und wir lesen Apostelgeschichte mal 9, 1 bis 18 zuerst. Ich lese aus der neuen Genfer. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab er ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen. Und er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Soweit mal der erste Teil des Textes von einer, wie ich gesagt habe, richtig krassen Begegnung, die wir hier sehen. Was passiert hier? Die Story liest sich ja großartig. Es ist ja etwas so, da können wir wirklich mitfühlen mit Saulus und mit ihm unterwegs, wie er da Richtung Damaskus geht. Und spannend ist, Saulus ist gerade auf dem Weg, um Christen zu verfolgen, einzusperren und gegen sie anzukämpfen. Sein Ziel war es wirklich, sie auszurotten. Also wir lesen, haben das in den ersten Versen, es beginnt ja gleich so, es war ein wütender Kampf und er war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Also wir reden jetzt nicht nur von ein bisschen wegsperren und ein bisschen sagen, du darfst das jetzt nicht verkünden, sondern Paulus hatte das Ziel, wirklich die Christen am Anfang auszurotten. Warum? In den jüdischen, also in den Gedanken damals und in der Lehre von den Pharisäern und den Schriftgelehrten war es klar, das ist eine Sekte. Die gehören da nicht hin und die reden was über diesen Jesus, aber das ist doch nicht der Messias, der gekommen ist, weil die Juden ihn ja gerade noch davor gekreuzigt hatten. Und Paulus war, wie wir ihn kennen, irgendwie finde ich das cool, vor und nach dieser Geschichte, Paulus war ja immer einer, der 100% gegeben hat. Der hat keine halben Sachen gemacht und auch in der Verfolgung war das so. Und diesem Saulus begegnet Jesus auf unglaubliche Art und Weise. Mitten am Weg zur Verhaftung sehen wir dieses großartige Licht und eine Begegnung mit Gott. Ich möchte es nochmal, wenn ihr in Vers 4 oder Vers 3 reinschaut, es leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Was heißt, also vielleicht das Nächste, was wir drankommen, wenn wir ein bisschen zu lange in die Sonne schauen, und vielleicht sind wir dann auch sehr geblendet. Aber ich glaube, das war noch viel größer und viel kräftiger, diese Begegnung, die Saulus da mit Jesus hatte. Er stürzte zu Boden und eine Stimme sagte ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich glaube, noch eindrücklicher kann eine Begegnung einfach nicht sein. Und ich finde es so stark, wie Gott da dem Saulus begegnet. In manchen Übersetzungen, möchte ich auch noch kurz erwähnt haben, wenn du jetzt Schlachter oder sowas liest, steht da noch im Vers 5 noch dabei, dass Jesus bei der Bekehrung von Saulus gesagt hat, es ist schwer für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Manche Übersetzungen haben das drin, auch im englischen Bereich, nur falls das in deiner Übersetzung drin steht. Wir wissen, dass es nochmal erwähnt wird in der Apostelgeschichte 26. Genau, das sozusagen soll verbildlichen, dass es für Saulus nicht möglich ist, gegen Gott anzukämpfen. Jesus ist stärker als er und das ist das Bild, was da verwendet wird. Dass sozusagen auch der Ochse ist abhängig, sozusagen ist das Bild, was da verwendet wird. Er ist abhängig, ist ein Bild aus der Landwirtschaft, das da verwendet wird. Nur damit ihr das, wenn das in deiner Übersetzung drin steht, auch mal gehört habt. Also, dass er da auch zeigen möchte, dass Jesus der ist, der König ist und Saulus von ihm abhängig ist. Und dass Gott sozusagen der ist, der eingreift. Wir machen Übersetzungen drin nicht, ich wollte das nur erwähnt haben. Was stark von Anfang an zu sehen ist, ist, Gott will Saulus retten. Ich finde das so stark, wie das da auch drinnen steht, wo Jesus, also wo dann auch Hananias betet und dann auch dieses sieht von diesem Punkt. Der Herr will Saulus retten. Ein auserwähltes Werkzeug, wenn du in Vers 15 reinschaust, ein auserwähltes Werkzeug, damit er meinen Namen trägt. Die Begegnung ist, wie gesagt, ziemlich krass und vor allem, es ist Saulus selbst. Wir merken, die Leute, die mit ihm unterwegs waren, waren irgendwie so, hä, was passiert hier gerade? Warum liegt er am Boden? Mit wem redet ihr? Und sie waren sprachlos. Sie haben die Stimme zwar gehört, aber haben nichts gesehen. Und die Reaktion von Saulus, die wir haben, er ist blind, er sieht nichts mehr. Ihm ist das Wichtigste genommen worden, wo wir das merken im Leben auch, ohne Augen geht nicht viel weiter. Und er sieht einfach nichts, weil er so geblendet war, von der Herrlichkeit Gottes, die ihm da begegnet ist. Und er hat eine Begegnung mit Gott selbst. Das ist so gewaltig in dieser Stelle. Er staunte über die Herrlichkeit, die er gesehen hat und war natürlich auch erschrocken. Weil ich glaube, wenn man dem Herrn begegnet, dieser ganzen Herrlichkeit, dann ist man wirklich auch, also im positiven Sinn, erschrocken. So eine Schönheit, Herrlichkeit und Heiligkeit gibt es nirgendwo anders. Genau, und wir sehen, dass Gott hier Saulus wirklich erretten und verändern wollte. So dieser erste Punkt, dieses Verändern, verändert werden. Gott begegnet ihm. C.S. Lewis hat das auch nach seiner eigenen Bekehrung auch ziemlich cool ausgedrückt und möchte ein Zitat vorlesen. C.S. Lewis schreibt, damals sah ich noch nicht, was mir heute als das Offensichtlichste und Strahlendste erscheint. Die göttliche Demut, die selbst eine solche Bekehrung annimmt. Der verlorene Sohn ging zumindest auf eigenen Füßen nach Hause. Aber wer kann den Herrn angemessen anbeten, der die Tore des Himmels für den Verlorenen öffnet, der sich wehrt, grollt und mit den Augen nach einem Fluchtweg sucht? Also man merkt, bei C.S. Lewis war das auch ein Kampf. Und da sehe ich ein paar Parallelen zu Paulus, der gerade auf dem Weg war, noch war, irgendwelche Leute niederzumetzeln, um dann aber sozusagen von Gott wirklich dieses Schönste, dieses Strahlendste zu bekommen und zu sehen, hey, du brauchst eine Umkehr und Gott greift ein. Nicht so wie der verlorene Sohn, der das selbst erkannt hat, sondern manchmal, und hier in dieser Story sind wir so stark, dass Gott wirklich direkt wirkt. Und es ist eine dieser Bekehrungsgeschichten, die etwas besonders sind, nämlich es ist die direkte Begegnung ohne menschliche Vermittlung. Gott greift direkt ein. Es sind auch Stories, die wir vielleicht aus anderen Begegnungen, also vielleicht auch in unserem Breitengrad schon mal gehört haben, dass direkte Begegnungen mit Jesus stattgefunden haben. Ist nicht so häufig, aber ist auch etwas, was vorkommt. Gerade auch, also ich kenne einige Geschwister, gerade aus Ländern, wo sehr viel Verfolgung auch da ist, die erzählen da oft, dass sie Visionen oder Träume von Jesus haben. Aber ich möchte auch nur zeigen, dass das etwas ist, das auch heute noch möglich ist, dass direkte Begegnungen mit Jesus stattfinden, wie wir hier sozusagen das auch bei Paulus gesehen haben. Zu diesem ersten Punkt, wie Gott da einfach so stark eingreift, möchte ich auch noch zwei Punkte herausstreichen, die Paulus da wirklich wie ein Schlag ins Gesicht getroffen hat. Ich glaube, das erste war, ihr müsst euch das so vorstellen, der ist überzeugt davon, dass diese Christen jemanden anbeten, der nicht existiert. Weil sie verfolgen ja, weil sie gesagt haben, hey, das ist ja gar nicht der Messias. Dieser Jesus, von dem ihr redet, der ist ja gar nicht das, was ihr sagt. Und stell dir vor, du bist überzeugt von etwas, verfolgst andere Leute, steckst so viel Energie dein ganzes Leben rein und dann so mitten am Weg, boom, ich bin doch da. Jesus zeigt sich ihm direkt. Das ist eine der ersten großen Erkenntnisse, die wir hier sehen, die Saulus hier hat. Er erkennt, Jesus ist lebendig. Die Leute, die ich verfolge, die glauben an etwas Reales. Diesen Jesus gibt es wirklich. Das ist so diese erste große Erkenntnis, die wir hier sehen. Und es ist alles auf den Kopf gestellt worden. Weil er, wenn er jetzt erkannt hat, dass Jesus lebt, dann kann er die Leute, dann ist er einer Lüge aufgesessen. Dann hat er Leute verfolgt, ermordet, hat gegen Gottes Gesetz gehandelt. Aber er erkennt hier in dieser Stelle und Jesus spricht zu ihm, ich bin der, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort will man dir sagen, was du tun sollst. Paulus erkennt, er ist einer Lüge aufgesetzt, gesessen. Paulus erkennt Jesus. Und das zweite Sache ist, die Konsequenz daraus, er verfolgt ja somit nicht nur irgendwelche Leute, die sich zu Jesus bekennen. Was ich hier so stark finde, Jesus personifiziert sich hier auch mit den Leuten, die ihm nachfolgen. Du verfolgst nicht nur jetzt die 5 Hanseln aus Damaskus und die 7 aus Jerusalem. Nein, du verfolgst mich, sagt Jesus. Und ich finde, das zeigt auch in dieser Story, so stark den Charakter Gottes. Gott ist mit diesen Leuten unterwegs, die ihm nachfolgen. Das ist ein Prinzip, eine Wahrheit, die wir aus dieser Erzählung sehen, die bis heute gilt. Jesus ist mit diesen Leuten unterwegs. Und Saulus erkennt das. Er verfolgt nicht nur Menschen. Er verfolgt Christus selbst. Ich finde das so ein schönes Bild für diese Einheit zwischen Jesus und seinen Nachfolgern. Das ist so ein schönes Bild, wie Jesus da auch wirklich einsteht für die Leute, die an ihn glauben. Es ist auf der einen Seite für Paulus sicher erschreckend gewesen, aber auch eine wunderschöne neue Nachricht, die er kennenlernen durfte. Und was ist die Reaktion daraus? 3 Tage sieht er nichts, er aß nichts, er trank nichts und er betet. Und er betete. Und dann findet das statt, dass das Leben verändert wird. Ich glaube, das Schöne ist, dass es wirklich damit beginnt, dass Paulus erkennt, er ist am falschen Weg. Bekehrung hat immer auch was mit Zerbruch zu tun. Es müssen sich Sachen ändern, Sachen müssen sterben, wie wir davor gesungen haben. Es muss Veränderung stattfinden. Paulus zerbricht hier gerade. Seine Reaktion war, wie ich gesagt habe, er fastet und er betet. Und das jetzt nicht als irgendwie so eine gute Tat, damit Gott jetzt wieder ruhig wird und er wieder sehen kann, sondern ich glaube, das ist eine der einzig wirklich richtigen Reaktionen auf so eine Begegnung mit Gott. Er weiß nicht, was er tun kann, er geht ins Gebet, er redet mit dem, er fastet, er betet. Weil er erkennt, dass dieser Gott größer ist und dass er ein falsches Bild hatte von Gott und Jesus selbst. Und da beginnt dann ein Teil dieser Veränderung, dass sein Leben verändert wird. Sein Leben wird verändert durch diese Begegnung. Und, was ich an Gott auch so liebe, ist, er hat uns nicht dazu gemacht, dass wir mal alleine unterwegs sind. Er schenkt jemanden und spricht mit Hananias, der bereit ist, oder der bereit gemacht wird, sagen wir das mal nett, sich um Saulus zu kümmern. Genau, dann lesen wir in Vers 10, dem Damaskus lebt ein Jünger Jesu namens Hananias. Und er schickt ihn in diese gerade Straße und sagt, dass, zu diesem Saulus von Tarsus, du musst Folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Also Gott schenkt Saulus ein Bild, eine Vision und sieht, dass jemand kommt, der ihm helfen wird aus dem Ganzen. Und er betet. Ich finde das auch so stark, das sind nur zwei Wörter. Aber wir sehen, dass Gott da auch die Gebete sieht und hört von Saulus, weil er ihn verändern möchte. Und schenkt ihm eine Person, die in sein Leben kommt. Und das ist dieser Hananias. Was wissen wir über diesen Hananias in aller Kürze? Er war ein Jünger Jesu. Das heißt, wir merken, das Wort Gottes ist schon in andere Städte gekommen, Gemeinden sind gegründet worden. Er ist einer, der Jesus gekannt hat und ihm nachgefolgt ist. Er war jetzt nicht irgendein geistlicher Leiter oder sonst irgendwas, wir wissen nur, dass er ein wirklicher Nachfolger Jesus war. Das wissen wir. Er war bereit. Spannend ist seine Reaktion. Schaut mal in Vers 10 rein. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision. Und was ist seine Reaktion? Ja, Herr, ich bin da, ich bin bereit. Er war bereit zu investieren. Das kennen wir auch manchmal aus dem Alten Testament, dass Leute so, ja, Herr, hier bin ich. Abraham macht das, Mose, Jesaja und so weiter. Wir kennen das. Ich finde das eine lustige Parallele auch zu sehen, dass diese Bereitschaft einfach bei diesem Hananias da ist. Der eigentlich hier ein bisschen so eine Nebenrolle irgendwie einnimmt. Wir merken uns die Geschichte, glaube ich, eher, dass Saulus der ist, der bekehrt worden ist. Aber ich finde spannend, dass Hananias da so eine große Rolle auch in dieser Bekehrungsgeschichte spielt. Und er war gehorsam, obwohl er natürlich zu Recht Angst hatte. Er hat sich auch natürlich um die Gemeinde gesorgt. Weil der Saulus war jetzt nicht irgendein Unbekannter, ein Verrückter, der auf eigene Art und Weise das gemacht hat und Leute verfolgt hat, sondern der war bekannt. Die Christen haben den gefürchtet. Das war wirklich der so dieses, wenn du damals Christen Angst und Schrecken ins Gesicht jagen wolltest, hast du den Namen Saulus gesagt und alle waren so, na nicht der schon wieder. Also er war besorgt. Ich finde das auch so schön, dass man bei Hananias sieht, dass er sich wirklich um die Gemeinde, also er interessiert sich für die Gemeinde, aber er war trotzdem gehorsam dann. Und Gott hat gesagt, ja genau den. Den habe ich auserwählt. Der euch jetzt noch verfolgt, den habe ich auserwählt, was Großes zu tun. Gott verwendet den Verfolger als großes Werkzeug. Und schaut einmal, was da drinnen steht. Nicht für irgendeine Aufgabe. Nicht so, jetzt darf er da irgendwo in einem Vorort von Damaskus mit drei Leuten irgendwo abhängen sein restliches Leben. Sondern, wenn du in Vers 15 reinschaust, aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Das ist ein gewaltiger Auftrag, den Gott für Saulus vorbereitet hat und wie er ihn verwendet wird. Wir lesen das dann noch weiter in der Apostelgeschichte. Er reist an unterschiedliche Orte, die ganzen Missionsreisen und so weiter. Wir merken, Saulus ist aktiv. Bis heute lesen wir seine Briefe, lesen sie sehr oft, sehr gerne, reden sehr viel drüber. Wir merken diesen Einfluss, den Gott durch Saulus gemacht hat, ist gewaltig. Und er hat ihn damals auserwählt, den größten Verfolger zu dem, der so einen großen Einfluss hatte. Von dem, der, wo das Leben ausgerichtet war, die Christen zu verfolgen, zu dem, der viele erreichen wird, die noch nie was von ihm gehört haben. Und ich finde das so schön, das ist, wie Paulus selbst in 2. Korinther schreibt, das ist einer meiner Lieblingsverse, in 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das merkt man bei Saulus so stark in diesem Prozess, in dieser Story. Er wird verändert. Er wird verändert durch Jesus selbst. Und das Schöne ist, es ist nicht nur das Denken, das verändert wird, oder das Handeln, das verändert wird. Er bringt halt jetzt niemanden mehr um, sondern Saulus wird von Grund auf erneuert. Von Grund auf, seine Identität ist nun eine andere. Und das finde ich so stark, wie das dann auch passiert. Und wir lesen das am Ende des Kapitels, wo Hananias, der bereit war, den Saulus auch zu begleiten am Anfang, zu ihm hingeht und sozusagen das bestätigt, was Saulus auch in der Vision gesehen hat, die Gott ihm gegeben hat. Er kommt zu ihm hin und er betet für ihn, legt ihm die Hände auf. Der Heilige Geist kommt über Saulus und er wird erfüllt. Und ich finde das so schön, da steht dann im Vers 18, wenn du mitliest, im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen, er stand auf und ließ sich taufen. Wir sehen die Reaktion, die da ist. Der Heilige Geist kommt in sein Leben, er erkennt wieder. Es ist nicht nur das physische Sehen, auch das geistliche Sehen. Er erkennt und ist verändert. Und bereit. Seine erste Sache ist, na natürlich, ich lasse mich jetzt auf den Namen Jesu taufen. Ich bekenne öffentlich, dass ich zu Jesus gehöre. Den die Juden geliebt haben, weil er so konsequent Leute verfolgt hat, Christen verfolgt hat, ist der auf einmal öffentlich dasteht und sich zu diesen Jesus-Anhängern bekennt. Er lässt sich taufen, damit alle sehen, ich gehöre zu Jesus. Was für eine krasse Veränderung, die da sichtbar wird. Und Paulus' Leben ist verändert, um sozusagen selbst dafür zu sein, Leben zu verändern. Ich möchte jetzt noch die letzten Verse aus dem Kapitel vorlesen, 19 bis 31. 19 bis 30. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist es nicht der, der in Jerusalem mit unerbittlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie. Und ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in große Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Längere Zeit verging, schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Saulus erfuhr von ihren Plänen, doch sie bewachteten Tag und Nacht die Stadttore, damit er ihnen nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb an die Stadtmauer hinunter und verhalfen ihn so zur Flucht. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe und er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesus aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Er unterhielt sich mit den Juden, die aus griechischsprachigen Ländern stammten, und führte lange Streitgespräche mit ihnen. Doch statt sich überzeugen zu lassen, versuchten sie ihn umzubringen. Als die Christen das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea, von wo sie ihn dann nach Tarsus ziehen ließen. In Vers 14 hatten wir das. Vers 16 hatten wir das, dass Gott das auch Hananias schon gesagt hat, dass Saulus jetzt erleben wird, was es bedeutet, im Namen des Herrn zu leiden. Wir sehen ihn direkt nach der Bekehrung, wo er sozusagen jetzt der ist, der andere Leben verändern möchte, wie viel Widerstand auf einmal da ist. Saulus erlebt unglaublichen Widerstand. Er muss fliehen oder ihm wird geholfen zu fliehen. Er hat Diskussionen. Die Leute, die früher mit ihm unterwegs waren, die ihn supportet haben, wo er für die er gearbeitet hat, auf einmal sind die ihn töten wollen und verfolgen. Saulus erlebt so irgendwie so, es ist wirklich, diese Story ist, finde ich, wirklich so schwarz-weiß. Es ist wirklich so dieses, hey, auf einmal, zuerst sind sie die größten Fans von ihm, er verfolgt alle, er ist erfolgreich, jeder kennt ihn. Und die Gegenreaktion auf einmal, er gehört zu Jesus und auf einmal wird er von seinen eigenen, von den ehemaligen Leuten verfolgt. Und die haben auch sehr schnell den Entschluss gefasst, weil sie natürlich das gesehen haben. Der hat natürlich Macht. Die Leute haben ihm vertraut, sie haben ihn gekannt, er hat ihre Sprache gesprochen. Wenn der sagt, dass Jesus der Messias ist, vielleicht ist es doch glaubwürdiger als vielleicht andere Leute, als irgendwelche so Verrückten, die irgendeinen Auferstandenen gesehen haben, sondern er ist auf einmal da und sagt, hey, es ist wahr. Ich habe ihn auch gesehen. Und er wird jetzt zu dem größten Zeugen in diesem Zeitpunkt, der Jesus bezeugt. Er muss von Ort zu Ort fliehen. Aber das Schöne ist, was ich bei Saulus so stark finde nach der Bekehrung, ist ja auch, dass er automatisch auch Gemeinschaft sucht. Er war zuerst bei den Jüngern in Vers 19, hat sie dort mal kennengelernt und sie waren wahrscheinlich auch so, okay, jetzt ist er auf einmal bei uns. Und dann ist es ja spannend. Was ist sein zweiter Schritt? Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er geht dorthin, wo es gewohnt war zu sein. Und er ist dort, er verwendet das, was er in seinem vorigen Leben auch gelernt, mitbekommen hat. Paulus war ja super gescheit, er hat Griechisch gesprochen und so weiter. Und er ging in diese Orte, wo er wusste, die brauchen Jesus. Und er ging mutig in die Synagoge. Ich meine, du gehst jetzt auch nicht irgendwie, also das ist sozusagen, er geht zurück in den Kontext, wo er herkommt, wo er weiß, dass eigentlich alle dagegen sind und verkündet Jesus. Was für einen Mut, den Paulus da an den Tag legt. Und natürlich, die Reaktion ist so, was ist jetzt mit dem los? Ist der irgendwo angerannt, würde man wahrscheinlich bei uns sagen. Warum redet der auf einmal über Jesus? Den hören sie ein bisschen zu und dann merken sie so, okay, der muss weg. Viel zu viele Leute glauben dem. Viel zu viele Leute sind jetzt auf einmal da und wollen Jesus nachfolgen. Weil er sozusagen davon redet. Und die Reaktionen sind ja auch krass. Nur ein Beispiel aus Vers 29. Solche Streitgespräche mit gelehrten Leuten und so weiter, das war üblich. Normalerweise hast du da oft diskutiert in diesem Kontext. Da hast du halt über Philosophie oder Lebenseinstellung geredet. Und das Spannende ist, dass die so von Paulus anscheinend, von seinen Worten auch so erschrocken war, den bringen wir gleich um, da wollen wir gar nicht diskutieren, obwohl das üblich war. Vielleicht könnte man sich das vorstellen, dass man so, wie vielleicht bei uns noch der Stammtisch, wo man über alles Mögliche redet und versucht, Sachen, Meinungen auszutauschen, war das damals auch dort üblich, einfach zu diskutieren, vielleicht über philosophischere Themen als am Stammtisch. Aber so können wir uns das ein bisschen vorstellen. Aber die waren nicht einmal bereit, mit ihm zu diskutieren, obwohl er gelehrt war. Sie haben ihn verstanden, er hat ihre Sprache gesprochen. Und das hat ja, er hat das sicher auch gut darlegen können, zu sehen, dass Jesus der Messias ist, aber die wollten ihn weghaben. Und Saulus erlebt sofort sozusagen diese Gegenreaktion. Diese Gegenreaktion und er wird verfolgt. Ich finde, also diese Story oder diese Geschichte ist etwas, was uns wahnsinnig begeistert. Auf der einen Seite, es begeistert uns, wer Gott ist. Ich finde das so stark, wie Gott hier eingreift. Natürlich wissen wir aber auch aus unserem eigenen vielleicht unseren eigenen Erfahrungen, die seltensten Bekehrungsgeschichten schauen so aus. Und es ist auch nicht so, dass wir alle vielleicht in unserem, sozusagen wir bekehren uns und sind 5 Tage später in der Verfolgung oder werden verfolgt, ist jetzt auch nicht so dieses übliche Erlebnis in unseren Breitengraden. Es gibt sicher Bereiche in der Welt, wo das so ist. Aber ich möchte das, ich habe da euch, vielleicht manche von euch kennen das vielleicht, es ist, ich habe die englische genommen, weil die deutsche Grafik ist in meinen Augen nicht herzeigbar, weil die sich andere, das Design ist etwas, ja, schier, nennen wir es wie es ist, deswegen habe ich das Englische genommen, aber wir werden, keine Sorge, ich werde jetzt nicht nochmal anfangen über 15 Punkte zu reden, aber was ich zeigen möchte ist, dass die Bekehrung, also Bekehrung und Jesus kennenlernen natürlich unterschiedliche Schritte sind. Es ist natürlich nicht so, man muss jedes jetzt erreichen, um sozusagen aufzusteigen, aber nur damit man das auch mal gesehen hat, dass es natürlich, manchmal geht es so wie bei Saulus, in 5 Tagen und man wird verfolgt. Und manchmal ist es eher so, dass es so Schritt für Schritt Erkenntnis ist. Und das ist, glaube ich, gerade auch wichtig, wenn wir in unserem Umfeld unterwegs sind mit Leuten. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich habe das Privileg, mit Studenten zu arbeiten und wir haben sehr viele Leute, gerade zur Zeit in unseren unterschiedlichen Gruppen in Wien, die Jesus teilweise noch nicht kennen, gerade am Kennenlernen sind oder vielleicht gerade suchend sind. Und wir diese Schritte begleiten dürfen. Und das ist ein unglaubliches Privileg, das wir zurzeit haben dürfen. Aber das ist etwas, das ist nicht nur für irgendwelche Studenten in Wien, sondern es ist für jeden von uns, glaube ich, eine Möglichkeit, die es gibt. Aber das ist manchmal wichtig zu sehen, dass es unterschiedliche Schritte sind. Ich möchte von einem Studenten erzählen aus der JUS-Gruppe, der gerade in dieser Phase ist, und um da auch 3, 4 Punkte zu zeigen, wie wir vielleicht mit Leuten unterwegs sein können, wie wir alle in unserem Alltag das machen können, sei es mit unseren Nachbarn, Arbeitskollegen oder sonstiges. Genau, der Student ist vor circa einem Jahr von unserem Studentenleiter der JUS-Gruppe angesprochen worden, beim Kaffeeautomaten im Juridikum. Ich bin der Meinung, dass man sowas nicht Kaffee nennen kann, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Und dort sind sie ins Gespräch gekommen und haben gesagt, der Leiter selbst, der hat einfach eine Gabe dafür, wer nicht bei drei am Baum ist, der wird eingeladen zur JUS-Gruppe, also es ist unglaublich, er hat so ein Talent dafür und er hat ihn einfach eingeladen, kommt zu unserem Bibelkreis, wir lesen die Bibel zusammen und ich glaube, das ist was für dich. Mehr hat er nicht gesagt, der Student war zuerst so, aber er war so, ja, habe eh nichts Besseres heute am Abend zu tun, ich komme gleich mit, er ist gleich mitgekommen. Genau, also schon mal mutig mit Achtung gesprochen. Und er ist hier aufgewachsen, aber null Kontext, außer seine erste Aussage war, warum geht man in die Kirche? Er geht zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche, weil dann gibt es bessere Geschenke von der Oma. Das war seit er klein war, seine Begründung, warum er in die Kirche geht. Und das war sein einziger Kontext dazu. Wir haben irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr, was für einen Text wir gelesen haben, es war irgendwas aus den Evangelien, und er war so einfach nur beim ersten Mal so, es ist schon irgendwie interessant, dass ihr euch da noch hinsetzt und über dieses Buch lest. Punkt. Das war seine einzige Reaktion, sonst hat er kein Wort gesagt, hat sich am Ende bedankt, weil es hat auch Essen gegeben, hat sich fürs Essen bedankt und ist gegangen. Und wir waren so, naja, nice try, vielleicht der andere. Genau. Er kommt seit einem Jahr jede Woche, also fast jede Woche, außer es ist Prüfungsphase, ist er dabei. Mittlerweile, also dann im Juni war das so, da habe ich die Gruppe mal wieder besucht und war so, hey, wie geht's euch? Und da haben wir Bibelstudium gehabt und es war ein bisschen eine schwierigere Stelle. Es war aus Hosea eine Stelle dran. Und Hosea ist so, ist gut zu lesen, aber natürlich sehr viel Kontext zum Erklären. Und er war wirklich verwirrt. Also wirklich so. Und dann hat er eine spannende Aussage gedacht. Und er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, über was ihr jetzt die letzte Stunde geredet habt. Aber ich glaube, dass es gut ist, was da drinnen steht. Und wer Hosea die ersten 3 Kapitel kennt, das ist schon eine krasse Aussage, ist da, wo Hosea seine Frau wieder heiraten soll, die ihm fremdgegangen ist. Genau, und das ein Bild für Israel ist. So, das ist so, und ich meine, das ist schon für uns manchmal so, wie geht sich das aus? Aber ich habe das so cool gefunden, so diese Erkenntnis von ihm. Aha, er hat ein paar Wahrheiten erkannt. Es ist trotzdem gut, was in der Bibel drinnen steht. Und das fand ich spannend. Anfang Juli dann betet er das erste Mal in unserer Gruppe und sagt dann danach, ja, er hat das so lustig ausgedrückt, ja, also ich glaube, ich habe jetzt schon Also ich habe jetzt schon so viel darüber nachgedacht und gebetet, ich glaube, ich gehöre jetzt zu euch. Und ich war ziemlich begeistert und habe dann aber eine lustige Reaktion von einem der Leiter gemerkt. Er war so, ja, kann man das jetzt zählen lassen? Weil er hat das so komisch ausgedrückt und so weiter. Und ich war so, hey, und das ist, glaube ich, manchmal gut zu sehen, es gibt unterschiedliche Schritte. Die Leute sind unterschiedlich unterwegs und gerade wenn wir vielleicht christlich sozialisiert sind, dann haben wir haben eine eigene Sprache, wir wissen, was heißt. Und es ist ganz gefährlich, dass wir dann manchmal übersehen, dass Leute schon nächste Schritte gegangen sind. Und das sind zum Beispiel da, okay, er hat jetzt hier Interesse gezeigt. Oder er hat gezeigt, okay, eigentlich ist er vielleicht schon da. So dieses, er akzeptiert, dass das wahr ist und möchte das Leben annehmen. Und so weiter. Und wir merken, es soll uns einfach nur helfen, Leute sind unterschiedlich unterwegs und wir können mit den Leuten unterwegs sein. Jetzt ist er mittlerweile so weit, erst letzte Woche habe ich die Gruppe mal wieder besucht und geschaut, wie es ihnen geht. Und da dann das erste Mal so Verbindungen gesehen im Evangelium und so weiter. So richtig, richtig schöne Sachen mit dem zerrissenen Vorhang und dass Jesus, der ist jetzt also zum Beispiel der Frau am Brunnen begegnet ist, weil er Kulturgrenzen überwunden hat. Und dann ist auch diese mit Waren und Geist anbeten. Und ich war so, hey, richtig cool, diese Erkenntnis, die er auf einmal hat. Und man sieht wirklich, also bei ihm kann man, glaube ich, wirklich fast sehen, wie er so Stufe für Stufe raufgeht. Und das Schöne ist, wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Und das ist nicht nur eine Story, die jetzt mich betrifft, sondern das ist etwas, was uns alle betreffen kann. Es kann sein, dass wir mit manchen Leuten so ein paar Schritte gehen oder vielleicht hat jemand von euch mal dieses Privileg, wirklich mit Leuten so die ganze oder die meisten Punkte hier abzugehen. Meistens ist es so, dass wir Begleiter auf einem gewissen Weg sind. Was mir nur wichtig ist, dass wir auch in dieser Story von Saulus sehen. Er hat eine Gottesbegegnung gehabt, er hat dann Gott erkannt, aber Gott hat auch Leute verwendet, die ihn begleiten und ihm das auch aufzeigen. Und ich finde, das ist so eine starke Sache, die wir aus dieser Story sehen, ist, wir sollen mit anderen Leuten auch unterwegs sein, wenn die gerade am Weg sind, Jesus kennenzulernen. Es ist Gottes großartiges Wirken. Und da sehen wir, das ist ein bisschen anders als geplant, aber ein bisschen verrutscht, aber egal. Die drei Punkte, die wir nämlich daraus sehen, sind folgendermaßen. Gott ist der, der souverän handelt in der Bekehrung. Das haben wir in der Geschichte von Saulus gesehen. Gott will Leute verändern und zu sich ziehen. Und Gott handelt da souverän in dem Ganzen. Er bestimmt den Zeitpunkt und auch die Umstände. Er hilft auch, dass das zusammen. Er hat hier Visionen geschenkt, er hat sein Gebet gehört, er ist ihm begegnet, er hat Leute gesandt, damit er erkannt wird. Gott ist souverän, wenn es um Bekehrungen geht. Zerbruch ist wichtig. Man muss auch erkennen, dass man Gott braucht, dass man vielleicht falsch unterwegs war und um dann noch mehr zu sehen, dass Gott wirklich der ist, von dem er sagt. Zerbruch ist notwendig. Und dann, wenn man das erkannt hat und unterwegs ist, Leute, die Jesus gerade kennenlernen, die brauchen Begleiter. Bitte lassen wir die nicht alleine. Ich finde, das zeigt diese Story nämlich auch so stark. Gott sorgt dafür, dass die Gemeinde sich um die Leute kümmert, dass Suchende wirklich auch Antworten findet, dass man mit ihnen unterwegs sind. Und ich möchte euch da auch ein bisschen den Druck rausnehmen und so sagen, es geht hier nicht, wenn du Leute begleitest, darum, dass du ihnen jetzt jeden Tag eine stündige Predigt hältst und alle Fragen beantwortest und so weiter. Es ist viel schöner, mit den Leuten auch im Leben unterwegs zu sein, zu zeigen, was es heißt, auch wie du als Christ lebst. Und wenn sie Fragen haben und die Antwort weißt, super cool, und sonst entdeckt sie gemeinsam. Ich glaube, dass das etwas ist, was für uns alle gilt. Und ich finde, abschließend an dieser Bekehrungsgeschichte von Saulus oder Paulus, kann man das so stark sehen. Gott ist souverän. Du brauchst die Erkenntnis davon, dass du Gott brauchst, diesen Zerbruch und Leute, die mit dir unterwegs sind. Und dann, ich finde es so cool, Gott verwendet ihn dann als Werkzeug. Und das ist eine Zusage, die auch heute für uns gilt. Gott verwendet es als Werkzeug. Und gerade in dem Kontext, von wo man herkommt, und Saulus durfte dann dort dienen, wo er eigentlich davor mittendrin war, nur diesmal mit einer komplett anderen Meinung. Jetzt war vom Verfolger zum Nachfolger. Und ich glaube, das ist so dieser starke Punkt, den wir hier sehen, wie Gott da so souverän am Wirken war. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der am Wirken ist. Danke, dass wir das mit der Bekehrung einfach auch sehen von Saulus, wie du am Wirken warst. wie du dich zum Erkennen gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir auch sehen, dass du eingreifst. Gerade vielleicht in den Leuten, wo wir es am wenigsten gedacht haben. Und wo auch die Gemeinde damals ja, sich das nicht vorstellen konnte. Danke dir, Vater, dass wir da auch so in dieser Story so viel von deinen Eigenschaften sehen können. Dass du souverän bist, dass du auch einer bist, der sich zu seinen Leuten stellt, wenn Verfolgung passiert. Und danke dir, dass du Leben veränderst. Und dass du Herzen veränderst. Und danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Dass du uns verwendest, um dein Königreich weiterzubauen, damit Leute dich erkennen. Vater, ich bete, dass dort, wo wir sind, in unserem Umfeld, Arbeit, Familie, Schule, dass du uns verwendest. Dass wir ein offenes Auge haben für die Leute, die am Suchen sind, die Fragen haben. Dass wir mutig sind, auch Leute anzusprechen. Und dass wir Begleiter werden und gemeinsam unterwegs sind, weil es nichts Schöneres ist, als gemeinsam dir nachzufolgen. Amen.